Hallo, hier ist Bibletunes und eine weitere Episode der Staffel Fokus Israel mit Asaf Ze'evi.
Herzlich willkommen in Fokus Israel. Ich bin Asaf Ze'evi, israelischer Reiseleiter und Buchautor, unter anderem zum Nahostkonflikt. Am dritten Tag des aktuellen Irankrieges wollte ich an einer kleinen Tankstelle auf der deutschen Seite der Schweizer Grenze tanken. An der Zapfsäule hing ein A4 großer Aushang in einer Prospekthülle und drinnen stand: Leider haben sich die Größenwahnsinnigen dieser Welt wieder einmal entschieden, den Ölmarkt zu erschüttern. Wir haben mit diesem Krieg überhaupt nicht gerechnet und müssen die steigenden Einkaufspreise leider an unsere Kunden weitergeben. Wäre ein Mitarbeiter da, hätte ich ihm gesagt, du hast wohl unseren Podcast nicht gehört. Aber es gab dort nur einen Tankautomaten. Tja, unsere Episode über den sich anbahnenden Krieg ging nur kurz vor Kriegsausbruch online. Ich habe mich zurückgelehnt, lächelnd. Nicht, weil ich kriegslustig bin, sondern weil unsere Einschätzung wieder einmal so richtig war. Okay, nicht zu 100%. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Israel den ersten Schlag macht und bin mehr davon ausgegangen, dass es auf die erste iranische Rakete wartet. Das wäre eine Frage von Stunden. Aber hey, Detlef, wir sind gut. Ich überlege mir sogar, ob ich mich zum Propheten umschulen lasse. Es gäbe bestimmt Bedarf. Nicht nur diese Tankstelle hat die Realität falsch eingeschätzt und tut es mit der Erklärung durch Größenwahn weiterhin. Wer sich nur über die gewöhnliche Berichterstattung im deutschsprachigen Raum informiert, bekommt oft ein schmales und verzerrtes Bild. Bitte versteht mich nicht falsch, bei Verschwörungstheorien mache ich selbst einen großen Bogen und ich unterstelle erstmal niemandem, auch keinem Journalisten, wissentlich böse Absichten. Ich sehe nur viel Unfähigkeit und eine reichliche Überforderung. Wollt ihr wissen, was ich meine? Okay, ein Beispiel. In einem deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wird ein Nahostkorrespondent gefragt, den Namen lassen wir aus Höflichkeit weg, wie der jetzige Krieg in Israel wahrgenommen wird. Er lebt dort. Er erzählt etwas über die gespaltene israelische Gesellschaft, die schon vor dem 7. Oktober gespalten war, spannt den Bogen zum heutigen Krieg und fasst zusammen, dass die Israelis auch zum Irankrieg gespalten sind. Die Antwort hört sich vielleicht gut an, ist aber leider Unsinn, der nur zeigt, wie wenig Bezug der Korrespondent zur israelischen Gesellschaft hat. Aus meiner eigenen Lebzeit in Jerusalem, in der ich gelegentlich mit der deutschen Bubble in der Stadt zu tun hatte, weiß ich schon, dass die Korrespondenten meistens Satelliten ihrer eigenen Gesellschaften sind. Vor Ort sind sie eher Aliens. Sie landen nie richtig, bleiben schon alleine wegen der Sprachbarriere isoliert und bräuchten selbst einen Korrespondenten, um ihr Umfeld zu verstehen. Eigentlich müsste unter ihrem Namen am Bildschirm auch noch eine kleine Warnung stehen: Vorsicht, Alien. Aber Korrespondent hört sich besser an. Nein, lieber Korrespondent, wenn es ein Thema gibt, über das wir Israelis nicht gespalten sind, ist es der aktuelle Krieg gegen die Islamische Republik des Iran. Ich habe niemanden in Israel gehört, der diesen Krieg für falsch oder vermeidbar hält. Und auch das nicht wegen Freude am Krieg. Niemand will Krieg, weil es schön ist. Aber in diesem Fall sehen wir alle ein, es muss sein. Und übrigens, es läuft gut. Besser als erwartet. In Israel herrscht auch 2 Wochen nach Kriegsbeginn noch Euphorie. Ein Ergebnis aus Erleichterung, Stolz, Zufriedenheit und Zuversicht. Nach unserer Episode vom Kriegsbeginn habe ich mehrere Rückmeldungen bekommen, wie ich so fröhlich und gut gelaunt über den kommenden Krieg rede. Und auch heute, wenn ich face-to-face gefragt werde, wie es mir geht, gucken mich die meisten mit ernsten Gesichtern und Fürsorge in den Augen an. Wenn ich mit einem Lächeln antworte und mit dem Wort gut, und es gibt manchmal sogar die Steigerung sehr gut, dann sieht man wirklich, wie die Zahnräder im Hirn Rhythmusstörungen haben. Eigentlich wollen die Leute »hä« sagen und sie formulieren das meistens mit so Ausdrücken wie »wirklich« oder »aber es gibt doch Krieg in deinem Land«. Richtig, es gibt Krieg in meinem Land. Aber erstens, auch im Krieg geht das eigene Leben weiter. Das kennen wir. Und es kann sein, dass man manchmal auch gute Gründe hat für gute Laune. Und zweitens, in Israel herrscht insgesamt gute Stimmung. Ich weiß, für europäische Ohren klingt es widersprüchlich. Aber es ist nur dann widersprüchlich, wenn du den gesamten Kontext, die gesamte Vorgeschichte und die Konsequenzen für die Zukunft nicht blickst. Wer sich länger und tiefer damit beschäftigt, versteht es schon. Lasst uns einen Vergleich aus der Kinowelt ziehen. Wir könnten fast jeden Zeichentrickfilm nehmen, aber weil die Iraner ihre eigenen Proteste seit Beginn des Krieges als Revolution des Löwen und der Sonne nennen, die Symbole, die auf der iranischen Fahne von vor der islamischen Revolution erscheinen, nehmen wir mal König der Löwen. Am Anfang ist mehr oder weniger alles gut. Das war die Zeit vor der islamischen Revolution von 1979, die in unserem Vergleich mit dem Film König der Löwen die gewaltsame Machtübernahme durch Scar ist. Scar ist in unserem Vergleich also der Ayatollah Khomeini. Er reißt alle in eine dunkle Zeit, ich meine Scar im Film, und niemand kann sich davon befreien. Zur Unterdrückung hat er die Hyänen. Ja, ich gönne mir den Spaß und sage, in unserem Vergleich sind es die Revolutionsgarden. Simba versteht irgendwann, dass er keine Wahl hat und wenn er stark und mutig genug wird, traut er sich und geht in die Konfrontation mit Scar. Simba wird aber stark geschlagen und das ist der Tiefpunkt der Geschichte, wenn alles verloren aussieht. Das könnte der 7. Oktober sein und der darauffolgende Siebenfrontenkrieg. Aber dann hat Simba gegen alle Chancen doch Erfolg und jetzt kooperieren alle Tiere, selbst die, die früher verfeindet waren. Im israelischen Gefühl befinden wir uns in dieser Szene. Natürlich ist man dann eher gut drauf. Scar wird bald Geschichte sein und man erwartet das sich abzeichnete Happy End. Ich hoffe, dass dieser Vergleich hilft, auch wenn er vielleicht eine ungewöhnliche Methode ist für einen an sich seriösen Podcast. Und Entschuldigung bei allen, die König der Löwen nicht gesehen haben, ihr habt schon etwas verpasst. Ja, der Krieg ist in Israel schon ungemütlich. Man muss oft einige Male am Tag zum Luftschutzraum, noch schlimmer nachts. Nach 2 Wochen des Krieges übrigens hat der Beschuss aus dem Iran deutlich abgenommen. Sie schießen tropfenweise, weniger wie eine starke Staatsarmee und mehr wie eine Terrororganisation und deren Leistung ist hauptsächlich das Stören des Alltags von Millionen von Menschen. Die Raketen und Drohnen der Hisbollah sind inzwischen spürbarer. In einer Nacht zum Beispiel gab es 200 davon auf Nordisrael bis zum Zentrum. Zum Glück ist die Abwehr gut genug, dass nur 2 von den 200 eingeschlagen sind, und es blieb nur bei Sachschäden. Die Störung des Alltags scheint den Israelis insgesamt ein günstiger Preis für die Befreiung von der Existenzbedrohung zu sein, die vom Ayatollah-Regime ausging. Und man hat das Gefühl, dass die Sterne im Himmel sich zu unseren Gunsten organisiert haben. Israels Sicherheitskräfte zeigen Leistungen auf höchstem Niveau. Die USA sind all in. Die arabischen Staaten sind mit uns auf einer Seite. Das Ayatollah-Regime hat keinen einzigen Verbündeten mehr, der hilft, außer mit Worten. Und Israel, das kleine Land, das sich mehrmals gegen Riesen existenziell behaupten musste, sichert seine Existenz für Generationen. Und das ist die Anstrengung und die Rennereien zum Luftschutzraum wert. Damit ihr eine realistische Vorstellung vom Erleben des Krieges in Israel habt, will ich euch aus unserem Familienchat ein bisschen vorlesen. Glaubt mir, ihr wollt es hören. Mein Vater: Vorwarnung, bei mir könnte es in den kommenden 10 Minuten einen Alarm geben. Weiß jemand mehr? Meine ältere Schwester: Aus dem Iran. Mein Vater: Wie schön, ich dachte aus Rumänien. Meine jüngere Schwester: Tränenlach-Emoji. Meine Mutter: Rumänien? Ich: Mama, ein weiteres Häkchen für deine Liste verpasster Witze. Meine Mutter: Meine Mieterin hat Magen-Darm, sie kotzt viel. In den 5 Quadratmetern vom Bunker wird sie mich anstecken. Soll ich rein? Ich? Was ist dir lieber, Mama? Kotzen oder Raketen? Mein Vater? Statistisch gesehen wird dich das Kotzen mehr treffen. Meine jüngere Schwester? Es hat geknallt. Mein Schwager? Hört sich wie ein Abfangen an. Bestimmt über ein paar Dörfer weiter südlich. Meine Mutter? Shit, ich bin mit ihr im Bunker und sie kotzt. Meine Mutter eine halbe Stunde später. Darf ich wieder raus? Mein Vater, natürlich, hast du die Mitteilung nicht bekommen. Meine Mutter, nein, jemand hat mich im Bunker vergessen. Mein Schwager, es liegt am Handyempfang. Meine Mutter, aber ich lese doch, was ihr schreibt. Meine ältere Schwester, das geht über WLAN. Die Entwarnung kommt per SMS. Meine Mutter am nächsten Morgen. Toll, jetzt fangen die Bauchschmerzen an. Wäre ich doch draußen geblieben. Die Bereitschaft, in den Luftschutzraum zu gehen, hat Konsequenzen. Mein Vater zum Beispiel traut sich nicht mehr, seine Schlaftabletten zu nehmen, weil er den Alarm nicht hören würde. Und das, obwohl sich jemand im Zivilschutz für die Vorwarnung, die bis zu 10 Minuten vor dem eigentlichen Alarm kommt, einen Ton gewählt hat, der Tote auferweckt. Zu diesem Ton fehlt nur noch der Horrorclown. Für andere bringt es Hoffnung. Ein paar Stunden in einem Bunker zusammen, man hilft einander, hat keine Beschäftigung und teilt manchmal sogar dieselbe Matratze. Die Erfolgsquote soll höher sein als auf Dating-Apps, habe ich mal gehört. Manche rennen vielleicht einen Tick schneller, weil sie vielleicht die Liebe ihres Lebens finden könnten, und andere wollen doch nicht so schnell aus dem Bunker raus. Apropos Rennen, der Rote Davidstern, Israels Rotes Kreuz, behandelte nach 12 Tagen des Krieges, das ist der Zeitpunkt dieser Aufnahme, 687 Verletzte. Davon verletzten sich 540 beim Rennen in den Luftschutzraum, die meisten von ihnen 64 Jahre alt oder älter. Zum selben Zeitpunkt gab es in Israel 12 Tote. 9 davon waren in einem Bunker unter einer Synagoge in der Stadt Beit Shemesh, die von einer iranischen Rakete direkt getroffen wurde. Diese Katastrophe überlebten allerdings 64 andere Personen, was ein ziemliches Wunder ist, weil die Explosion doch recht heftig war. Das versteht man, wenn man sieht, dass der Schaden den Radius von 600 Metern erreichte. 2 der 12 Kriegstoten bis jetzt sind Soldaten im Libanon gewesen. Die psychologischen Stellen sind gut beschäftigt, deutlich mehr als in normalen Tagen. Aber im Vergleich zum 12-Tage-Krieg im Juni letztes Jahr, als Israel Ziele im Iran angegriffen hat, ist es jetzt ruhiger. Die Leute kennen es, haben weniger Angst und mehr das Gefühl der Kontrolle und Berechenbarkeit. Der Schulbetrieb lief bislang nur digital. Darüber klagen die Eltern von 2,5 Millionen Schülern. Meine 11-jährige Nichte erzählte mir, dass ihr Training im Turnverein ihr Highlight ist, auch wenn es nur online stattfindet. Versammlungen sind aktuell bis 50 Personen draußen und 300 Personen drinnen erlaubt, sofern ein Luftschutzraum in der Nähe ist. Bus, Bahn und Stadtbahn fahren zu reduzierten Plänen, viele Bahnhöfe sind geschlossen. Der Handel läuft schon, aber berichtet über 50-60% des normalen Umsatzes. Die Lebensmittelgeschäfte, die profitieren eher von dieser Zeit. Nächste Woche soll der Schulbetrieb in Regionen mit wenig Risiko wieder Präsenzunterricht haben, zum Beispiel in der Nähe von Gaza, so paradox sich es anhört. Israel ist krisenerprobt und den Notstandbetrieb, den gab es zuletzt erst im Juni 2025 während des letzten Krieges gegen den Iran. In den meisten Lebensbereichen hat man die alten Regelungen einfach reaktiviert. Es läuft insgesamt geordnet, schnell und effizient. Die Krankenhäuser haben zum Beispiel sofort wieder ihre Tiefgaragen so eingerichtet, dass sie dort viele aufnehmen können und sogar operieren. Das Entschädigungsprogramm für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist einfach genauso wie im Juni. Das Geld wird bei dir sein, 7 Tage nachdem du das Kurzformular ausgefüllt hast. Alle Flugzeuge der 4 israelischen Airlines wurden ins Ausland gebracht, um mögliche Schäden zu vermeiden. Das dauerte 5 Stunden bei 70 Flugzeugen. Allgemein, wenn wir beide Kriege vergleichen, ist der aktuelle in Israel weniger schädlich als der im Juni. Im Iran läuft es diesmal viel schneller und umfangreicher. Die 2 schlagstärksten Armeen der Welt, die der USA und die Israels, haben zusammen eine kaum aufhaltbare Hebelwirkung. Und diesmal ist das Ziel, auch wenn es der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt wurde, ein ehrgeizigeres. Das waschechte Ende der Bedrohung aus dem Iran und von seinen Proxy. Der 12-Tage-Krieg war eine akute Schmerzbehandlung, jetzt soll es eine Wurzelbehandlung sein. Und die Wurzel ist das Ayatollah-Regime. Heute wissen wir, dass die Erkenntnis über die nötige Wurzelbehandlung bereits am Ende des 12-Tage-Krieges kam. Zumindest in Israel. Als der Iran schnell in den Wiederaufbau seines Raketenprogramms und in die Hisbollah investierte, wurde klar, wir werden immer zwischen dem einen und dem nächsten Schlagabtausch leben. Und das geht nicht. Das gilt genauso für die Hisbollah. Laut Vertrag müsste die libanesische Armee die Hisbollah entwaffnen, und zwar seit November 2024. Sie schafft es nicht. Und wenn niemand es schafft, muss Israel es selbst machen. Als sich die Miliz in der 2. Kriegsnacht dafür entschieden hat, auf israelische Orte zu schießen, kam das Go für die Ausführung der umfangreichen Pläne. Sehr umfangreich, so umfangreich wie noch nie zuvor. Israel warnte den gesamten Südlibanon, es geht bis hin zu 40 Kilometern von der Grenze, und den Süden der Stadt Beirut, Hochburg der Hisbollah, vor Gefahr. Jeder, der bleibt, wird erstmal als Verdächtiger gelten. Und sie haben darauf gehört, 500.000 Menschen verließen den Südlibanon und weitere 650.000 verließen Südbeirut. In einem Staat mit 6 Millionen Einwohnern kann das ein Grund für einen Kollaps sein. Der Grund für Israels Aufruf zur Evakuierung ist doppelt. Natürlich will man so wenig Kriegsopfer wie möglich. Aber man will auch dafür sorgen, dass jeder Libanese die Nase voll hat von der Hisbollah. Jeder sollte sehen, dass wenn sich diese Organisation zwischen dem eigenen Staat, der eigenen Gesellschaft und seinem Patron Iran entscheiden muss, sie sich für den Iran entscheidet und dabei das ganze eigene Land opfert. Das wirkt. Die Töne, die man vom Libanon hört, sind neu. Die libanesische Regierung hat die Aktivität der iranischen Revolutionsgarden auf libanesischem Boden für illegal erklärt. Dutzende iranische Mitarbeiter haben den Libanon verlassen, vermutlich nicht so sehr aus der Angst vor der Festnahme durch libanesische Sicherheitskräfte, sondern weil sie wissen, dass Israel sie jagen würde. Hotels wollten sie nicht mehr beherbergen, weil sie Angst vor israelischen Bombardierungen haben. Zurück nach Israel, wo der Norden also wieder unter Beschuss von Raketen, Panzerfäusten und Drohnen der Hisbollah steht. Anders als ab dem 8. Oktober 2023, als die Hisbollah den Krieg der Hamas beitrat, sagen die Bewohner Nordisraels, diesmal gehen wir nicht weg. Wir bleiben in unseren Häusern. Und das deklariert auch die Regierung. Es wird keine Binnenflüchtlinge mehr geben. Genau dafür sitzt die israelische Armee auf beiden Seiten der Grenze und hält die Gefahr fern. Die Bewohner Nordisraels stehen also unter doppeltem Beschuss. Bei Raketen aus dem Iran gibt es eine Vorwarnung und bis zu 10 Minuten zum Organisieren, wie im restlichen Land. Bei Raketen aus dem Libanon kommt oft erst der Einschlag und dann der Alarm. Es ist zu nah. Und trotzdem hört man ständig alle Bürgermeister, repräsentativ für ihre Bevölkerungen, wie sie an Militär und Politik appellieren, stoppt nicht. Macht weiter und alles und so lange, wie es braucht, damit es keine Miliz namens Hisbollah mehr gibt. Übrigens, wer unmittelbar an der Grenze wohnt, hört am meisten die israelische abgehende Artillerie. Ich habe gehört, dass es aktuell ein paar neue Truppen gibt, die am Anfang ihrer Dienstzeit sind und dadurch besonders motiviert. Bei dem Lärm würden manche irgendwann vor Müdigkeit sterben. Oder von Fett- und Zuckerüberschuss bei den Mengen an Schokolade, mit der sich Leute in solchen Zeiten gerne vertrösten. Dieser Krieg hat schon für ein paar Präzedenzfälle gesorgt. Das Abwehrlasersystem, das nach dem 7. Oktober entwickelt wurde, ist jetzt im Einsatz. Es heißt Laser Dome und schießt hauptsächlich Drohnen ab, im Vergleich zu Abwehrraketen zu Spottpreisen. Wir dürfen davon ausgehen, dass viele Staaten dieses System werden haben wollen. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein F-35 einen Kampfjet abgeschossen. Für alle, die nicht wissen, F-35 sind amerikanische Kampfjets. Die israelische Luftwaffe verwendet ein Upgrade-Modell mit drei israelischen Systemen als Ausnahme. Und wenn wir schon über die Kooperation beider Staaten reden, müssen wir den dritten Präzedenzfall erwähnen. Die beiden Armeen kämpfen zum ersten Mal zusammen. In Israel herrschte bis heute die Doktrin: Wir haben unsere Alliierten, unsere Verbündeten, aber unsere Kriege kämpfen wir selbst. Das hat sich geändert. Die US-Armee benutzt israelischen Boden für ihre Operation. Das Ganze läuft getaktet und synchronisiert. Mehrere Dutzend amerikanische Hochrangige und rund 1000 amerikanische Soldaten sind zum ersten Mal in Israel stationiert. Zusammen mit dem israelischen Generalstab führen sie den Krieg vom Hauptquartier in Tel Aviv aus, parallel zum amerikanischen Kriegsstab im Pentagon. Das hat es nie gegeben. Im Iran selbst haben die beiden Armeen den Luftraum und die Aufgaben aufgeteilt. Israel ist im Westen, Norden und über Teheran, die Amerikaner im Süden, im Osten und im Meer. Nötige Infrastrukturen wie Tankflugzeuge oder Flugzeuge elektronischer Kampfführung dienen beiden Armeen gemeinsam. Was in Teheran läuft, geht also auf israelische Kappe. Auch die Tötung der iranischen Führung samt des obersten Führers Khamenei. Wie wir hier vor 2 Wochen prognostiziert haben, war die iranische Führung das erste Ziel. In der 14. Minute des Krieges wurden 40 Hochrangige des Ayatollah-Regimes getötet. Wenn ich meine Meinung sagen darf, gut geplant, sehr gut ausgeführt. Okay, ich äußere mich auch zum Grundsatz, weil ich europäische Stimmen gehört habe, die anlässlich der Tötung von Khamenei mit der Zunge schnalzen oder Zeitungsartikel schreiben, die sich mit der Frage beschäftigen, ob der Zweck wohl alle Mittel heiligt und wie das mit dem Völkerrecht aussieht. Erstens, das Völkerrecht ist keine geordnete Sache. Es ist eine Ansammlung von Konventionen, Verträgen und etablierten Praxen. Es ist selten frei von Interpretationen nach politischen Ansichten. Und auch wenn es etwas Handfestes wäre, das Völkerrecht entwickelte sich aus Kriegen zwischen Staaten, die sich über die meisten Grundwerte einig sind. Der iranische Gottesstaat teilt diese Werte nicht. Er ist eine Diktatur des politischen Islams, die die eigenen Bürger brutal unterdrückt. Alleine deswegen hätte sie in meinen Augen längst mit allen Mitteln bekämpft werden müssen. Nur, dass niemand den Mut hatte. Mit der Zunge zu schnalzen ist weniger anstrengend. Eine Diktatur konzentriert fast die gesamte Macht bei einer Person. Wenn man will, dass diese stürzt, muss man den Diktator loswerden, in welcher Form auch immer. Das ist eine Grundbedingung. Es wäre schön, wenn es mit schönen Worten ginge. Es wäre vielleicht besser, wenn das Volk es alleine geschafft und ihn vor Gericht gestellt hätte. Leider haben sie es aber nicht geschafft und leider brauchen sie Hilfe. Manche Reaktionen in Europa haben bei vielen Israelis für längere Minuten des Schmunzelns gesorgt, auch bei mir. UN-Generalsekretär Guterres, ein Portugiese, verurteilte den Einsatz militärischer Gewalt. Ob ihm Tötung zehntausender Iraner durch den eigenen Staat lieber ist, hat er nicht verraten. Mit dem Völkerrecht hier zu argumentieren, erinnert mich an eines der amerikanischen Argumente von damals, warum sie Auschwitz nicht bombardieren möchten. Passt auf, es könnten unschuldige Menschen sterben. Das sagten sie übrigens, als die Tagesleistung von Auschwitz-Birkenau 15.000 Juden war, am Tag. Gedanken über die Rechtmäßigkeit einer militärischen Intervention sind ein Privileg von Menschen, die die Realität am betroffenen Ort nicht verstehen. Wem da wirklich in ein moralisches Dilemma kommt, möchte ich einen Ratschlag anbieten. Frag dich, was die Alternativen sind. Einmal im Rückblick auf die Geschichte und einmal in der Gegenwart. Was wäre passiert, wenn sich niemand bereit erklärt hätte, gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen, wegen Unrechtmäßigkeit, ja? Oder gegen Saddam? Milosevic? Gaddafi? Und was wäre passiert, wenn Obama seine roten Linien in Syrien doch nicht stillschweigend ignoriert hätte? Kann es sein, dass man das Leben von 500.000 Syrer verschont hätte, weil das Assad-Regime früh genug gestoppt worden wäre? Wie sähe dann 2015 in Deutschland aus? Und was wäre passiert, wenn Israel schon letzten Juni aufs Ganze gegangen wäre, ohne Trumps Veto, das es damals gab? Könnte es sein, dass Zehntausende Iraner, die schlicht mehr Freiheit, Würde und eine bessere Existenz fordern, heute noch am Leben wären? Und jetzt der Blick nach vorn. Was erwartet den Iran, den Nahen Osten und die Welt, wenn niemand gegen das Ayatollah-Regime handeln würde? Wenn alle, wie die Europäer, lieber mit der Zunge schnalzen und Diskussionen über Rechtmäßigkeit führen würden und ihre höchste Bereitschaft, etwas zu tun, wirtschaftliche Sanktionen wären. Ist Militärgewalt wirklich immer tabu und wirklich nie gerechtfertigt? Ich persönlich bin überzeugt, dass Nichtstun einem im Stich lassen gleicht. Noch mehr, es ist feige. Unmoralisch und vor allem unverantwortlich. Die Linke in Deutschland veröffentlichte ihre Stellungnahme, man könne einen Regimewechsel nicht herbeibomben. Da hat wohl jemand im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Ah, vielleicht waren sie mit Rebellieren gerade beschäftigt. Besonders amüsant war die Reaktion von Zypern, als Bombendrohnen und zwei Raketen der Hisbollah auf die Insel geschossen wurden. Die zypriotische Regierung eilte und deklarierte, dass es kein Angriff auf ihre Souveränität war, weil das Ziel der britische Militärflughafen Akrotiri war, unter britischer Souveränität. Puh, was für ein Glück. Dann muss Zypern wohl nicht handeln. Und überhaupt, was für ein Glück, dass es den Brexit gab, weil Großbritannien doch kein EU-Land mehr ist und die EU nicht wirklich reagieren muss, außer symbolisch. Diese Strategie nennt man Kopf in den Sand. Das machen Strauße, deren Gehirn übrigens kleiner ist als deren Augen. Das geht eine Zeit lang gut, kann ich aus der israelischen Erfahrung bezeugen. Die Vogelstrauß-Politik hat Israel lang betrieben. Bis zum 7. Oktober. Die Zungenschnalzer in Europa können sich weiterhin mit der Frage beschäftigen, was in ihren Augen rechtens ist und was nicht. Das unterstreicht letzten Endes nur ihre Irrelevanz. Die Juden setzen schlicht das um, was sie aus der Geschichte gelernt haben. Sie fragen nicht nach und warten nicht auf Hilfe von außen. Sie schützen sich selbst. Dafür haben sie ihren Staat und ihre Volksarmee. Und Israel 2.0, Israel nach dem 7. Oktober, ist nicht mehr bereit, im Schatten einer existenziellen Bedrohung zu leben. Man füttert kein Monster im Gazastreifen mehr, mit der Hoffnung, dass es so nicht beißt. Man schaut der Hisbollah nicht tatenlos zu, wie sie sich für den nächsten Krieg rüstet, und man lässt das Ayatollah-Regime nicht in Frieden, bis es dazu in der Lage ist, seine Vernichtungsworte in Taten umzusetzen. Das ist die Idee hinter dem kompromisslosen und unermüdlichen Vorgehen. Und jetzt die großen aktuellen Fragen. Wie lange sollte das gehen, fragt ihr. Wir müssen zwei Kriege unterscheiden, auch wenn sie miteinander verflochten sind. Einer ist im Iran und einer im Libanon. Dort würde es vermutlich länger gehen als im Iran. Was den Iran angeht, in Israel geht man von noch ein paar Wochen aus, vielleicht bis Ende März. Eine Person kann jeden Moment entscheiden, dass der Krieg im Iran beendet wird. Donald Trump. In Israel befürchtet man ein vorzeitiges Ende, bevor die Arbeit zu Ende gemacht wurde. Trump muss sowieso innenpolitisch jonglieren, das könnte das Ende beschleunigen. Die echte Sanduhr ist aber der Energiemarkt, oder besser gesagt der Energiepreis, Öl und Gas. Wenn wir uns in der Tat in die größte Energiekrise der Geschichte bewegen, was durchaus sein könnte, ist der Gegenwind irgendwann zu stark. Das versteht das Ayatollah-Regime ganz genau. Genau deswegen greifen sie neben Israel inzwischen 11 andere Staaten an. Einige von ihnen wurden vom Iran wesentlich härter angegriffen als Israel. Die Emirate zum Beispiel bekamen mehr als 3-mal so viele Raketen und Drohnen. Und dort gibt es keine Luftschutzräume und keine dauerhaften Abwehrsysteme. In einigen Medienberichten heißt es, der Iran greift amerikanische Stützpunkte in den Golfstaaten an. Auch, aber nicht nur. Es wurde auch auf rein zivile Ziele geschossen, darunter auch Wohngebiete und Flughäfen wie Dubai und Abu Dhabi. Katar, der Staat, der dem Iran recht nahe stand, wurde ebenfalls angegriffen. Katar ist der drittgrößte Gasexporteur der Welt. Das ist der Grund. Der Iran schießt gezielt auf Ölanlagen und möchte die Straße von Hormuz blockieren. Schon heute ziehen sich alle Versicherungen bei Schiffen, die sie passieren, zurück. Das wirkt schon. Geopolitisch ist es für den Iran aber ein Eigentor. Schon in den letzten Jahren fuhren die moderaten arabischen Staaten zweigleisig. Sie erwärmten ihre diplomatischen Beziehungen zum Iran, schlossen aber Friedensverträge mit Israel oder stellten das in Aussicht. Warum doppelt? Der Iran ist für sie ein schlafender Bär, ein Riese, den man nicht gegen sich haben will. Die starke schiitische Macht, mit Bestrebungen, die islamische Revolution überall zu exportieren, ist das Letzte, was sie möchten. Sie beobachteten aber Israels Aufstieg und schätzten, langfristig könnte Israel diesen dualen Kampf gewinnen, mit den USA an seiner Seite. Darum die Annäherung an Israel und die leise Hoffnung, dass das kleine, aber starke Land den Bären einmal so schlägt, dass es ungefährlich wird. Das passiert jetzt. Und dass sie vom Bären in der Tat angegriffen werden, drängt sie noch mehr in Israels Arme. Und Armee. Israelische, saudische und katarische Kampfjets gemeinsam im Einsatz ist bald eine reelle Möglichkeit. Bis vor kurzem unvorstellbar. Manche der arabischen moderaten Staaten haben langsam Bedenken, weil Israel nach einem Sturz des Ayatollah-Regimes gar keine Bremsen mehr hätte. Es handelt im ganzen Nahen Osten und sogar darüber hinaus mutig und kompromisslos, sichert seine Existenz und Interessen in Beirut, Damaskus, Teheran und Somalien. Es könnte zur Überdominanz werden. Die garantierten Gewinner dieses Krieges werden wohl die USA sein. Sie sichern ihr weltpolitisches Machtmonopol, erweitern langfristig ihre Dominanz im Energiemarkt und schwächen indirekt, aber effizient, ihre großen Rivalen China und Russland. Es dürften sich auch wahrscheinlich alle Verfechter der Atomkraft freuen. Langfristig wird es weltweit vermutlich mehr davon geben, vor allem in China. Aber die größten Gewinner, wenn es wirklich zum Ende des Ayatollah-Regimes kommt, wird das iranische Volk sein. Und das ist vielleicht auch die größte Frage. Und die kann niemand beantworten, weil man dafür das iranische Volk braucht und die richtige Dynamik. In Israel hört man aus Fachkreisen optimistische Stimmen, die den Sturz des Regimes für realistisch halten. Realistischer als am Anfang gedacht. Im Iran übrigens auch. Die sozialen Medien sind voll mit Aufrufen von Iranern, die USA und Israel sollten nicht aufhören. Ihre Angst vor Bomben ist kleiner als vor den Revolutionsgarden und dem Basij. Bibi Jan riefen sie gleich am Anfang des Krieges zu Zehntausenden auf den Straßen. Bibi ist Benjamin Netanyahu, Jan ist ein persischer Ausdruck für lieber. Lieber Bibi also. Exil-Iraner legen Blumen vor israelischen Botschaften als ein Dankeschön. Und nach der Bestätigung von Chamenei's Tod waren tausende Iraner in Partystimmung in europäischen Hauptstädten, auch in Berlin. Ich muss zugeben, als ich gesehen habe, wie sie Hatikva, die israelische Nationalhymne, gesungen haben und israelische Fahnen hielten, sind meine Augen nicht trocken geblieben. Ja, in Israel hört man die letzten 2 Wochen immer wieder die Worte historische Zeiten und wir schreiben Geschichte. Das wurde in den ersten Kriegstagen in Israel deutlich und viel thematisiert. Menschen, darunter auch Soldaten, lasen die Esther-Rolle mit der Geschichte von Purim, weil es Purim war und das ist das, was man jedes Jahr an Purim macht. Sie lasen die Verse über Hamans Plan, die Juden zu vernichten, Ahasveros eingreifen und Esthers Mut zu handeln, um ihr Volk zu retten. Und jedem fielen die Parallelen von vor fast 2500 Jahren zu heute auf. Für Haman steht heute Chamenei, der sogar einen ganz bisschen ähnlichen Namen hat. Für den König Ahasveros steht Präsident Trump. Und Esther, das ist wohl der Bibi, der nur fast so hübsch ist, wie sie war. Jedes Jahr an Purim liest man bei uns die Purim-Geschichte und erinnert sich an sie dadurch. Aber dieses Jahr hatten wir das Gefühl, wir erleben die Purim-Geschichte selbst. Die Worte aus dem ersten Vers des 9. Kapitels der ersten Rolle gingen besonders unter die Haut. Die Hasser der Juden hatten gehofft, sie vernichten zu können. Doch nun war alles genau umgekehrt. Die Juden gewannen die Oberhand über ihre Hasser. Wenn ihr fragt, ob diese Geschichte ein gutes Ende haben wird, mit langer Ruhe und viel Frieden, mit der Befreiung des iranischen Volkes von der dunklen theokratischen Herrschaft und mit einem Ende der Vernichtungsbedrohung Israels, wir können es hoffen, aber niemand kann es genau wissen. Und noch etwas, die Geschichte hat nie ein Ende. Sie geht immer weiter und manchmal gibt es neue Kapitel.